Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute mit Thorsten Japs einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In dieser Woche haben rund 900 Religionsvertreter aus aller Welt in Lindau am Bodensee darüber diskutiert, wie sie den Frieden fördern können. Zum Auftakt hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine klare Botschaft an die 10. Weltkonferenz von Religions for Peace.
Wir mögen unterschiedlich sein in unserem Glauben, aber einen muss uns doch die gemeinsame Haltung: Religion darf niemals Rechtfertigung von Hass und Gewalt sein. Kein Krieg darf geführt werden im Namen der Religion. Das muss die gemeinsame Botschaft hier von Lindau sein.
Deutliche und hoffnungsvolle Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Auftakt der 10. Weltkonferenz von Religions for Peace. Wir ziehen gleich eine Bilanz des interreligiösen Treffens, bei dem wieder einmal deutlich geworden ist, dass viele Konflikte auf der Welt einen religiösen Hintergrund haben und Religionen sich anstrengen und über Schatten springen müssen, um diese gemeinsam zu beenden. Religionen können Förderer des Friedens sein, sie können sich aber durch den Einfluss zynischer und gewissenloser Anführer auch als furchtbare, als buchstäblich gnadenlose Macht erweisen. So treffend hat es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am vergangenen Dienstag zum Auftakt der 10. Weltkonferenz von Religions for Peace in Lindau am Bodensee auf den Punkt gebracht. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint vor allem der zweite Aspekt zu überwiegen, denn schließlich wird viel zu häufig im Namen eines Gottes gekämpft und getötet. Die Nichtregierungsorganisation Religions for Peace setzt sich seit 1961 für Frieden ein, seit 1970 beruft sie Konferenzen ein, die Religionsvertreter aus aller Welt zusammenbringt. Und auch in Lindau hat sich gezeigt, dass interreligiöser Dialog auf dem Weg zu einer friedlicheren Welt existiert, wie unser Korrespondent Thomas Wagner beobachtet hat, zum Beispiel bei Gesprächen am Rande des Treffens.
My name is Fadel Mansour. I am came from Israel.
Ich bin Fadel Mansour aus Israel, Mitglied der Gemeinschaft der Drusen.
Daniel Abdel Khaliq from Lebanon. According to our country, Israel is an enemy.
Ich heiße Daniel Abdel Khalak, komme aus dem Libanon, aus der gleichen Religionsgemeinschaft. Offiziell ist Israel ja unser Feind. Aber hier haben wir jetzt mal eine gute Gelegenheit, diesen Dialog zu führen. Wir haben den gleichen Glauben und es ist viel stärker als Bürger dieses oder jenes Landes zu sein.
Da sitzen Sie sich also in einer Kaffeepause gegenüber, als ob Sie alte Kumpels wären. Fadel Mansour aus Israel. Daniel Abdel Khalak aus dem Libanon. Ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Drusen kittet die tiefen politischen Gräben zwischen ihren verfeindeten Ländern. Eine von vielen Begegnungsszenen am Rande der Weltversammlung Religious for Peace in Lindau. In den Gesprächen wird deutlich, dass Juden, Muslime, Christen, Hindus und Buddhisten in vielen Ländern schon im regelmäßigen Austausch stehen. Fadel Mansour aus Israel.
In unserem Land gibt es zwar viele Konflikte, dennoch haben wir einen Rat aller Vorsitzenden der unterschiedlichen religiösen Gruppen eingerichtet. Wir arbeiten erfolgreich daran, religiös begründete Spannungen im Gespräch abzubauen. Und wir gehen sogar gemeinsam in Schulen, um den jungen Menschen zu erzählen, was das Gemeinsame in den Religionen ist.
And explain what is common in religions.
Solche Formen der Zusammenarbeit sind das eine. Die weltweit zahlreichen Konflikte mit religiösen Hintergründen sind das andere. Nicht überall sind die Religionen Teil des Problems. Für Philipp Aganio aus Kenia können sie aber immer Teil der Lösung sein.
Ich würde mal sagen, dass die Religionen eine Hauptrolle bei der Befriedung solcher Konflikte spielen. Denn eigentlich ist das eine neutrale, gemeinsame Plattform. Wir können Religionen als eine Art Werkzeug nutzen, um zu einem Dialog zu kommen.
Allerdings nur dann, wenn sich die Vertreter der unterschiedlichen Religionen auf eine Art geistigen Spagat einlassen, einerseits für die eigenen Überzeugungen eintreten, andererseits aber sich tolerant gegenüber anderen Glaubensinhalten verhalten. Das ist nicht einfach, weiß Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.
Natürlich die Überzeugung etwa der Christen, der Juden, der Muslime, dass ihre Botschaft, das, was sie gelernt haben, in ihrem Gebet, in ihrem Glaubensbekenntnis wichtig ist, wahr ist. Das ist für eine Religion absolut notwendig und wichtig, davon überzeugt zu sein, von der eigenen Sache. Die wichtige Sache ist, werden wir in einer offenen Gesellschaft so leben können, dass wir diese Grundüberzeugungen friedlich miteinander ins Gespräch bringen und dem anderen eben auch seinen Raum lassen, seine Religion zu leben und seine Überzeugungen zu vertreten im Rahmen der Gesetze und im Respekt vor der Meinung eines anderen.
Vertretern anderer Religionen die notwendigen Freiräume einräumen. Das klappt nicht überall auf der Welt. Beispiel Myanmar in Asien. Dort wurden rund 700.000 muslimische Rohingyas von Buddhisten in die Flucht geschlagen, während in der indischen Provinz Kaschmir die muslimische Bevölkerungsmehrheit unter Benachteiligung durch die hinduistisch geprägte Zentralregierung leidet. Doch auch das war ein Ziel in Lindau. In diversen Hinterzimmern, abgeschirmt vom offiziellen Tagungsgeschehen, suchten die Beteiligten sehr konkret nach Auswegen. William Wendley, Generalsekretär von Religions for Peace, hofft auf eine Langzeitwirkung.
Die religiösen Anführer von Myanmar sitzen gerade zusammen, beraten unter dem Schutzschirm dieser Versammlung. Und genauso machen das im Moment die religiösen Vertreter aus dem Kongo. Und sie werden danach zurückkehren in ihre Herkunftsländer mit besserem Verständnis füreinander und mit unserer Unterstützung, um gemeinsame, konkrete, friedensstiftende Maßnahmen umzusetzen.
Ein kurzes Tischgebet und dann geht's los.
Lindau, Innenstadt, nur 5 Gehminuten von der Tagungshalle entfernt. Es ist der große Abend der Begegnung. In der Mitte steht ein großer, langgezogener Tisch. Früchte, Kuchen, Fisch und schwäbischer Wurstsalat werden gereicht. Viele der Delegierten kommen mit Turban auf dem Kopf. Andere tragen weitläufige Priestergewänder. Ein buntes Bild. Und die Einheimischen?
You have the very interesting dress.
Thank you very much. It's a Bavarian dirndl.
Dirndl trifft auf Turban und schnell sind die Lindauer mit den Delegierten des Weltkongresses im Gespräch.
Ich finde es also toll, dass es hier Lindau ist. Diese viele Kulturen, allein schon aber der Kontakt mit diesen Leuten, finde ich ganz einfach wirklich toll.
Ein bleibendes Bild für das friedliche Miteinander der Religionen ist das riesige Möbiusband aus Holz, das während der Konferenz in Lindau aufgestellt wurde. Mit solchen Symbolen erreicht man allerdings diejenigen nicht, die bis zum heutigen Tag im Namen ihrer Religionen Konflikte schüren.
Die Hassprediger selber werden wir ja nicht erreichen können. Das ist eher ein Problem für die Polizei und für die Sicherheitskräfte, die eben unschädlich zu machen.
So der emeritierte Kardinal Walter Kasper in Lindau. Und dennoch, nach seiner Ansicht haben die Hassprediger und Gotteskämpfer, insbesondere nach dieser Tagung in Lindau, keine Zukunft mehr. Denn
Frieden ist ein Wort, das in allen Religionen vorkommt. Das gehört sozusagen zum Grundbestand aller Religionen. Dass es Extremisten gibt und Fundamentalisten, das ist auch wahr. Die kann man im Grunde nicht bekehren. Aber es gibt die andere Bewegung im Augenblick sehr wohl. Und man muss mit den Gutwilligen anfangen und agieren.
Sagt der emeritierte Kardinal Walter Kasper. Thomas Wagner war für Deutschlandfunk Kultur bei der 10. Weltkonferenz von Religions for Peace in Lindau. Antisemitismus ist in Deutschland leider wieder ein Thema geworden, über das heftig diskutiert wird. Gerade in den vergangenen Wochen sorgten Vorfälle in Berlin, Hamburg und München für Aufsehen. Vertreter jüdischer Gemeinden wurden beschimpft und bespuckt. Viele Menschen fragen sich, was ist los in diesem Land? Hat die Geschichte, dass der Nationalsozialismus für das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, den Holocaust, verantwortlich war, nichts gelehrt? Und natürlich wird immer wieder die Frage gestellt, was kann man gegen solche aktuellen Tendenzen wie antisemitische Übergriffe tun? In Hessen hat der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Uwe Becker, gemeinsam mit 2 Rabbinern das Projekt Meet a Rabbi gestartet. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler mit Rabbinern über das Judentum und dessen Tradition sprechen, um mehr über das jüdische Leben zu erfahren. Einer der beiden Rabbiner ist Julien Chaim Soussan von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main, den ich ganz herzlich begrüße. Guten Tag, Herr Soussan.
Guten Tag, Herr Japs.
Herr Soussan, haben sich schon viele Schulen bei Ihnen gemeldet oder Sie eingeladen?
Ja, es gibt tatsächlich schon auch im Vorfeld immer wieder Schulen, die engagiert sind, die von sich aus sich gemeldet haben in der Vergangenheit, in die Synagoge kommen, Schulführung anmelden. Und wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, also im Jahr 2018, immerhin über 4000 Menschen in der jüdischen Gemeinde, in der Synagoge in Frankfurt, die an Synagogenführung teilgenommen haben.
Welche Altersklassen sind das dann?
Da ist alles mit dabei. Also das sind Schulklassen, das fängt in der Sekundarstufe 1 an, ab der 7. Klasse in der Regel, 6., 7. und dann geht das nach oben bis zum Abitur. Aber wir haben auch viele Erwachsenengruppen. Wir haben sowohl politische Vertreter als eben auch Religionsvertreter und einfach auch interessierte Menschen, die sich zu Gruppen zusammenfinden.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht im Alltag? Wurden Sie schon einmal auf der Straße bepöbelt oder bespuckt?
Ich habe das Gegenteilige erlebt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe ein großes nichtjüdisches Umfeld und auf der Straße selber im Gegenteil. Ich gehe immer mit der Kippa. Ich werde häufig auch von offensichtlich nichtjüdischen Menschen, die meisten jüdischen Gemeindemitglieder kenne ich oder würden sich zu erkennen geben, die dann auf der Straße mich einfach mit Shalom grüßen. Ich habe es gerade erst vor ein paar Wochen erlebt, dass ich draußen sitze und ein Herr, Anfang 50 vielleicht, zu mir kommt und sagt, vielen Dank, dass Sie eine Kippa tragen. Es darf in Deutschland keine kippafreie Zonen geben. Also ich habe sehr viel positive persönliche Erfahrungen in dem Zusammenhang. Ich erlebe aber als Rabbiner eben auch das andere, nämlich den Bericht von Schülern, den Bericht von Eltern, die mir erzählen, den Bericht von Bekannten und eben auch Kollegen von Rabbinern aus anderen Städten, die eben auch negative Erfahrungen berichten. Der Jude als Schimpfwort auf dem Schulhof, Pöbeleien, antisemitische Aussagen. Häufig dann eben auch Lehrer, die sich überfordert fühlen, die versuchen, das herunterzuspielen und die das dann vergleichen mit irgendwelchen anderen, ich sag mal, Hänseleien oder Beleidigungen. Nein, da darf man nicht wegschauen, das darf man nicht runterspielen. Antisemitismus ist wirklich so gravierend, dass man immer sofort reagieren muss.
Reagieren ist das richtige Stichwort. Und auch das Wort Jude als Schimpfwort hat sich ja sehr weit verbreitet unter Jugendlichen. Haben Sie da mit Jugendlichen schon mal drüber gesprochen?
Das Gespräch mit Schülern ist zunächst einmal ein Gespräch über Judentum. Also was ich versuche, ist eben Judentum nicht vom Antisemitismus her aufzurollen, sondern Judentum als gelebtes Judentum, als gegenwärtig, als präsent, als Teil der Gesellschaft, sowohl historisch gewachsen als eben auch ganz aktuell zu präsentieren. Der Antisemitismusbeauftragte ist ja nicht nur Antisemitismusbeauftragter, sondern auch Beauftragter für jüdisches Leben in Hessen. Und das ist das, was wir eigentlich zeigen wollen. Es gibt ein jüdisches Leben und dieses jüdische Leben ist weder geheim noch gefährlich noch bedrohlich. Und wenn wir damit anfangen, dann hat man, glaube ich, schon ganz viel gewonnen. Ich erlebe das auch häufig gerade bei muslimischen Kindern, die in der Klasse mit dabei sind, die am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch schauen und dann im Laufe der Zeit das Gefühl bekommen, dass da ganz viele Ähnlichkeiten innerhalb der Religionen sind, dass wir an viele Regeln glauben oder versuchen uns daran zu halten, die ihnen bekannt vorkommen und dass wir häufig gerade auch in der öffentlichen Diskussion ähnliche Probleme haben, die uns eigentlich eher zusammenbringen sollten als auseinander. Und am Ende kommt dann aber natürlich auch immer wieder, auch in der Diskussion und der Unterhaltung, die dann geführt wird, natürlich das Gespräch auch auf Antisemitismus und dass dieser Antisemitismus immer eigentlich auch einen Angriff auf jeden Einzelnen darstellen muss. Dass man das so empfinden muss, dass jeder Mensch eine Würde hat, eine Würde auch im Anderssein und jeder ist anders. Und dieses Anderssein dann negativ zu belegen, ist so unsinnig und so gesellschaftsstörend, dass eigentlich jeder darauf kommen sollte, dass jede Form von und Antisemitismus im Besonderen eigentlich immer ein Angriff letztendlich auf sich selbst darstellt.
Welchen Einfluss auf die Entwicklung hat aus Ihrer Sicht die Flüchtlingswelle in der deutschen Gesellschaft? Schließlich kommen ja viele Migranten aus muslimischen Ländern.
Ja, auch da gilt mit zweierlei Augen hinzuschauen. Das eine ist, dass wir als jüdische Gemeinschaft natürlich auch den Flüchtlingen Verständnis entgegenbringen, dass wir selbstverständlich auch die Situation umgekehrt kennen. Nämlich, wenn man nicht weiß, wohin aus einem gefährlichen Krisengebiet, aus einem Kriegsgebiet oder aus einem Gebiet, wo es einfach für die eigene Person, für den Menschen bedrohlich ist, wegkommen muss und möchte und dann nicht weiß, wohin. Und deshalb gilt erstmal eine Willkommenspolitik für Menschen in Not. Das Zweite ist, dass wir auch deutlich sehen müssen, dass viele Länder, viele muslimisch geprägte Länder, aufwachsen in einem Antijudaismus, der eine Selbstverständlichkeit darstellt und der in vielen Fällen ein Teil der gesellschaftlichen Norm ist, sodass sie das, was wir hier Gott sei Dank mittlerweile haben, nämlich eine deutliche Rücksichtnahme, eine No-Go, auch verbale Zone, was gar nicht geht, dass sie das erst lernen müssen. Ich glaube, wir sollten aber auch ein bisschen Geduld haben und eben alles daran setzen, dass dieses, was ja auch hier in Deutschland ein Ergebnis auch der Shoah ist, ein zumindest Bewusstsein, dass Antisemitismus etwas Schlechtes ist, dass das erlernt werden muss.
Sind Sie dafür, wenn es um Bildung geht, auch bestimmte Dinge zur Pflicht zu machen, also zum Beispiel den Besuch in einem Konzentrationslager?
Ja, ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, die man lernen muss. Also die schiere Tatsache, dass irgendwas mal in der Vergangenheit passiert ist, scheint für viele Jugendliche schon kein Thema mehr zu sein oder so weit weg wie irgendetwas, das man halt in der Geschichte lernt. Und deshalb glaube ich, dass ein Besuch in einem Konzentrationslager sicherlich helfen kann und sicherlich sinnvoll ist, um diese Gräueltat zu vergegenwärtigen, also gegenwärtig zu machen, sich vor Augen zu führen, was passiert, wenn man eben nicht rechtzeitig die Handbremse zieht.
Ein Thema, das gerade aufgetaucht ist, betrifft Juden und Muslime gleichermaßen. Vor kurzem hat die CDU Niedersachsen ein Verbot des Schächtens, also des rituellen Schlachtens von Tieren, gefordert, wie es in Belgien, in Flandern seit dem 1. Januar verboten ist und ab dem 1. September auch in der Region Wallonien verboten sein wird. Begründet wird das mit dem Tierwohl, weil den Tieren ohne Betäubung die Halsschlagader aufgeschnitten wird, damit sie ausbluten. Können Sie die Begründung mit dem Tierwohl nachvollziehen oder sind das aus Ihrer Sicht Tendenzen, die die Religionsfreiheit einschränken von Juden und Muslimen?
Es ist äußerst bedauerlich, dass wir, nachdem wir ja schon längst eine europäische Gesetzgebung haben und eine deutsche Gesetzgebung haben und nachdem das Ganze auch schon vor dem Verfassungsgericht geurteilt wurde, dass es jetzt schon wieder einen Vorstoß gibt. Und das ermüdet mich ein wenig. Es ist traurig, dass so etwas passiert. Wir haben ganz klare Gesetzgebungen. Wir sprechen von einem minimalen Anteil von Tieren im Verhältnis zu den Tieren, die geschlachtet werden pro Jahr in Deutschland und wo leider eben auch die betäubte Schlachtung auch nicht immer funktioniert. Es sind ja wirklich nur Ausnahmeregelungen und die sind per se aus meiner Sicht auch wichtig und richtig. Da geht die Religion vor. Es gibt im Judentum und auch im Islam unglaublich viele Gesetze, die das Tier schützt. Ich glaube, dass aber die Debatte um ein Schächtverbot immer offensichtlich ein politisch motiviertes ist. Und deshalb ist es schade, dass ausgerechnet eine Partei, die ansonsten ja auch immer nicht nur lautstark für das Judentum sich einsetzt oder auch für Flüchtlinge, sondern das tatsächlich auch in der Praxis in der Regel so hält. Es ist schade, dass dann ein solcher Einbruch kommt, aus meiner Sicht. Die Politik muss vorangehen in der Stimmungsmache, muss Vorbild sein für die Gesellschaft, damit eben klar ist, bestimmte Dinge kann man tun, kann man versuchen durchzusetzen und andere Dinge sollte man tunlichst vermeiden, wenn man nicht Stimmung machen will gegen einzelne Minderheiten hier in unserem Land.
Könnte sich denn in dieser Frage sogar eine jüdisch-muslimische Allianz bilden, weil man gleiche Interessen hat und das auch die Gemeinsamkeiten stärker herausstellt?
Da bin ich ganz sicher, das ist in der Vergangenheit auch schon häufig passiert. Diesen Schulterschluss, den Sie gerade ansprechen, gab es ja auch in der Beschneidungsdebatte, wo wir gemeinsam dann aufgetreten sind und gesagt haben, es gibt bestimmte Grenzen, Tierwohl in allen Ehren, aber es geht hier um die Freiheit der Ausübung der Religion. Das muss dann natürlich einen Vorrang haben, dass Menschen hier ihre Religion frei ausüben dürfen.
Und ist das dann auch etwas, was vielleicht in der Diskussion mit Jugendlichen helfen kann, zum Beispiel mit muslimischen Jugendlichen? Also seht her, im Alltag haben wir die gleichen Probleme?
Ja, also bei den Diskussionen, die ich führe mit Schulklassen oder eben auch mit muslimischen Jugendlichen, stellen wir immer wieder fest, dass wir eben Ähnlichkeiten haben. Das ist beim Schächten so, das ist bei der Beschneidung so. Das ist aber interessanterweise auch beim Kopftuch so. Also während muslimische Mädchen Kopftücher tragen, verheiratete orthodox jüdische Frauen tun das auch. Ich selber trage eine Kopfverdeckung, also die Kippa. Also es werden dann immer wieder Ähnlichkeiten deutlich, wo man sagt, da sind wir eben anders als die Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, das ist gut so. Ein Orchester besteht ja auch aus unterschiedlichen Musikern. Und wir würden nicht ein Orchester haben wollen, das, sagen wir, nur aus Geigern besteht. Und ich glaube, da sind wir aber auch schon in Deutschland auf einem guten Weg. Und wir sollten uns den nicht verderben lassen durch jene ewig gestrigen oder eben jene neuen Impulse, die als Extremisten hier auftauchen. Da müssen wir einfach als Gesellschaft stark bleiben, stark sein. Ich glaube, dass die Mehrheit, nein, ich weiß, dass die Mehrheit in Deutschland so denkt. Und deshalb sind Aktionen wie jetzt der Kippa-Tag, wo man das auch mal deutlich machen kann, wo man nach außen tragen kann. Wir sind keine Antisemiten, wir haben nichts gegen Muslime per se. Ich glaube, dass solche Dinge sehr wichtig sind und dass sie die Gesellschaft stärken, um diese antisemitischen Tendenzen Einhalt zu gebieten. Denn es ist immer auch ein Selbstschutz. Eine starke Gesellschaft ist eben die, die ihre Schwachen schützt.
Herr Soussan, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der Rabbiner Julien Chaim Soussan von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main über das Projekt Meet a Rabbi und seine Erfahrungen mit Antisemitismus in Deutschland.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Dass Kirchen ein Symbol, auch ein äußerst umstrittenes sein können, hat Anfang dieser Woche ein offener Brief von Künstlern, Wissenschaftlern und Architekten gezeigt. Sie fordern ein Umdenken beim derzeitigen Wiederaufbau der Garnisonkirche in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam. Das Projekt ziehe keinen deutlichen Trennstrich zu Kaiserreich und Nationalsozialismus und knüpfe kritiklos an die Geschichte der Kirche als zentralen Identitätsort in der NS-Zeit und der Zeit der deutschen Kolonialkriege an, heißt es. Vielleicht lohnt ein Blick in das Nachbarbundesland Berlin. Dort wird am kommenden Mittwoch ein Jubiläum gefeiert. Am 28. August vor 125 Jahren wurde am Rande des Stadtteils Wenning die Versöhnungskirche eingeweiht. Auch dieses Gotteshaus wurde zum Symbol, weil sie dort die deutsche Geschichte widerspiegelt. Daran erinnert an der Bernauer Straße eine Versöhnungskapelle, die Michael Hollenbach anlässlich des Geburtstages für uns besucht hat und mit Zeitzeugen und dem zuständigen Pastor Thomas Jeutner gesprochen hat.
Wir stehen hier auf dem Gelände der ehemaligen Versöhnungskirche. Man sieht hier, wie die Umrisse dieser sehr großen neugotischen Kirche abgezeichnet sind mit diesen metallenen Bodenumrissen. Wir stehen im sowjetischen ehemaligen Sektor, aber dieser Gehsteig dort gehörte schon zum französischen Sektor. Das beschreibt ein bisschen die Lage.
Thomas Jeutner ist seit 7 Jahren Pastor der Versöhnungsgemeinde. Reste der Grundmauern deuten die Dimensionen der ehemaligen Kirche an. Als sie am 28. August 1894 eingeweiht wurde, fanden rund 1000 Besucher Platz in dem Gotteshaus. Die Kaiserin hatte ein Drittel der Baukosten beigesteuert, berichtet der 73-jährige Publizist Hans-Jürgen Röder.
Die Kaiserin August Victoria, im Berliner Volksmund auch Kirchenguste genannt, sie hatte ein großes religiöses Interesse. Sie galt als eine fromme Frau. Sie hatte auch sicherlich ein großes Interesse daran, dass halt die Kirche die neu entstehende Industriearbeiterschaft an sich bindet, um sie möglichst fern von der Sozialdemokratie zu halten.
Später in der Weimarer Republik gehörten fast 20.000 Protestanten zur Versöhnungsgemeinde. Während der NS-Zeit war der Umgang im Kirchengemeinderat dann nicht mehr allzu versöhnlich. 2 Pfarrer gehörten der bekennenden Kirche an, einer den deutschen Christen.
Es war dann auch so, dass der NS-Pfarrer von den deutschen Christen zeitweilig mit Uniform aufgetreten ist beim Gottesdienst und, weil ja doch ein ganz Teil dann einfach boykottierte, die leeren Reihen auffüllen ließ mit Kameraden der SS in Uniform.
Nach 1945 stand das Gotteshaus plötzlich an der Grenze zwischen den verfeindeten Mächten des Kalten Krieges. Während Kirche, Pfarr- und Gemeindehaus sich im Osten Berlins befanden, wohnten mehr als 90% der Gemeindemitglieder im Westen, im Wedding. Das sei zunächst kein Problem gewesen, sagt Jörg Hildebrand, der Sohn des damaligen Pfarrers.
Also die Gemeinde, die fühlte sich überhaupt nicht getrennt. Sie müssen davon ausgehen, der Zugang der Kirche verlief völlig ungehindert. Ja, da gab es ja keine Kontrollen von der Ostseite her. Da fragt auch keiner, kommst du aus dem Westen oder kommst du aus dem Osten? Wir gehörten alle zusammen.
Das änderte sich mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961.
Zuerst hat man gedacht, das gibt es nicht schon wieder.
Erinnert sich die 96-jährige Gerda Neumann, die in der Versöhnungskirche getauft und konfirmiert wurde. Doch eine Woche später war die Hoffnung dahin.
Als wir gesehen haben, es ist nicht nur abgesperrt, da wird eine feste Mauer aufgerichtet.
Im Osten der Bernauer Straße wurden die Häuser geräumt. Im Westen ging man auf die Straße. Pfarrer Thomas Jeutner.
Wir wissen auch, dass gerade in den ersten Monaten, wo manche in der Westberliner Bevölkerung, gerade in Studentenkreisen, Mahnwachen hatten, sogar sonntags zur Gottesdienstzeit vor der vermauerten Kirche, Studierende der FU. Und manchmal wuchs sich das aus, dann kamen leicht ein paar Tausend. Und dann wurde auch berichtet, dass auf dem Kirchturm auch schon mal ein Maschinengewehr postiert wurde.
Jörg Hildebrand erinnert sich, dass die Pfarrersfamilie zu den letzten Bewohnern gehörte, die am 26. Oktober 1961 die östliche Bernauer Straße und damit das Kirchengrundstück verlassen mussten.
Ich war Turmuhrenwart und hatte den Schlüssel für den Kirchturm, den habe ich übrigens auch jetzt noch. Und na, ich dann hoch über die Glocken hinaus und eben die Uhr in allen Richtungen, Ost, Süd, Nord, West, auf 5:12 gestellt. Es sollte heißen, also keine Zeit mehr zu verlieren, vergesst uns nicht.
Sein Vater hatte sich entschieden, als Seelsorger im Osten Berlins zu bleiben.
Obwohl der Hauptteil der Gemeinde im Westen war. Und das ist für ihn natürlich auch eine fürchterliche Sache gewesen, nun plötzlich seine seelsorgerischen Dienste nicht mehr wahrnehmen zu können und wirklich ahnen zu müssen, dass das geistliche Leben überhaupt beendet ist.
Die Gemeindemitglieder mussten sich neu orientieren. So auch Gerda Neumann.
Da ist mein Mann, wir hatten ein Auto, in fast alle Dorfkirchen von West-Berlin gefahren zum Gottesdienst und haben die kennengelernt.
Derweil verfiel die Versöhnungskirche immer mehr.
Das Dach war verrottet, die Kirche innen verwüstet, zum Teil durch die Grenzposten, die da ihr Unwesen getrieben haben, Hundezwinge in der Sakristei.
1984 stimmten nach jahrelangen Verhandlungen die Kirchenleitungen in West- und Ost-Berlin dem Verkauf des Kirchengrundstücks an den Berliner Magistrat zu, erläutert der Publizist Hans-Jürgen Röder. Denn der Kirche ging es um die Präsenz vor Ort in den Neubaugebieten im Osten Berlins.
Und da musste nun die Kirchenleitung in Ost-Berlin sehen, dass sie da noch irgendeinen Fuß reinkriegt. Und da kam dann plötzlich die Versöhnungskirche ins Spiel. Und schließlich hat man gesagt, na gut, wir geben die Versöhnungskirche auf, wenn wir dafür das Gemeindezentrum in Hohenschönhausen bauen können.
Ende Januar 1985 erfolgte die Sprengung der Kirche. Gemäß dem Maßnahmeplan für die Erhöhung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit an der Staatsgrenze zu Berlin-West, wie es offiziell hieß. Gerda Neumann wohnte im Westen nicht weit von der Kirche entfernt.
Mein Mann sagte, willst du runtergehen? Nein, sagte, ich will es nicht sehen. Dann bin ich aber doch ans Küchenfenster gegangen. Und vom Küchenfenster konnte ich die Hälfte vom Kirchturm sehen. Nicht? Und als der fiel und das Kreuz fiel so ganz hohem Bogen, da kamen mir die Tränen und da nahm ich meinen Mann in den Arm und sagte, ich weiß, deine Kirche.
Nicht nur im Westen, auch im Osten verfolgten die alten Gemeindemitglieder die Sprengung. Jörg Hildebrand sah gemeinsam mit seiner Frau Regine, der späteren Sozialministerin von Brandenburg, wie das Gotteshaus mit seinem 75 Meter hohen Turm in sich zusammenfiel.
Das war für uns sehr bitter, speziell auch für meine Frau, die hier an der Bernauer Straße geboren ist und getauft worden ist und die Eltern hier geheiratet haben. Also da sind schon Tränen geflossen.
Vor der Sprengung wurden unter anderem die alten Glocken gerettet. Heute läuten sie im Glockenhaus neben der Versöhnungskapelle. Fast jeden Tag findet hier in der Kapelle eine Andacht statt, um an jene Menschen zu erinnern, die zwischen 1961 und 1989 an der Mauer getötet wurden. Die Mauer ist seit 30 Jahren Geschichte. In den Köpfen ist sie aber noch immer präsent, meint Pfarrer Thomas Jeutner.
Für uns, die wir in den 50er, 60er Jahren geboren sind, wir werden immer damit irgendwie zu tun haben, auch die alten Bilder und alten Vorurteile zu bekämpfen.
Und er zitiert aus dem Gedicht Die Mauer von Rainer Kunze.
Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht, wie hoch sie ist in uns.
Als vor einigen Jahren der Keller des Gemeindehauses entrümpelt wurde, machte man einen interessanten Fund.
Wir fanden dabei unter anderem so einen Haufen von alten Zahnrädern, rostigen Eisen, sogar zwei Zeiger waren dabei und Ketten.
Schließlich förderte man alle Teile der alten Turmuhr zutage, die ebenfalls vor der Sprengung gerettet worden war. Ein Uhrmacher hat alles wieder zusammengebaut, sehr zur Freude des alten Turmuhrenwarts Jörg Hildebrand.
Als ich die Uhr anhielt am 26. Oktober 1961, da dachte ich, das ist alles vorbei. Und nun wird sie vorbereitet, 125 Jahre Evangelische Versöhnungsgemeinde. Und also ich freue mich wahnsinnig darauf, dass diese Uhr wieder hörbar wird.
Jörg Hildebrand wird seine alte Uhr wieder zum Ticken bringen, am kommenden Mittwoch zum 125. Gründungstag um 5 vor 12.
Das dürfte nicht nur für Zeitzeugen wie Gerda Neumann ein bewegender Moment sein. Michael Hollenbach über die Geschichte der Versöhnungskirche in Berlin. Wenn es um das Thema Klimaschutz geht, kommt man an der Fridays for Future-Bewegung nicht mehr vorbei. In dieser Woche hat sie Geburtstag gefeiert und daran erinnert, dass ihre Initiatorin Greta Thunberg, die gerade auf hoher See Richtung New York unterwegs ist, am 20. August vor einem Jahr zum ersten Mal vor dem schwedischen Reichstag demonstriert hatte. Auch für die Kirchen ist der Umweltschutz ein wichtiges Thema. Schließlich geht es um die Bewahrung der Schöpfung. Aber wenn es um Pflanzen geht, steckt noch viel mehr dahinter. Denn die Bibel und die Tora sind voll von landwirtschaftlichen Gleichnissen. Vieles im Christentum und im Judentum lässt sich anhand von Pflanzen erklären. Und deswegen hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Gemeinden die Idee der sogenannten Bibelgärten etabliert. Dieter Wulff hat einige dieser Gärten für Deutschlandfunk Kultur besucht.
Es gab schon seit 1979 im Botanischen Garten in Hamburg einen Bibelgarten, weil die ein Austauschprogramm mit dem Botanischen Garten Jerusalem hatten. Und die haben schon immer das Thema Pflanzen der Bibel. Aber so richtig bekannt wurde die Idee durch eine Bundesgartenschau in Cottbus 1995. Da gab es um eine Kirche herum einen kleinen Bibelgarten. Und das haben eben viele Menschen gesehen, auch aus Kirchengemeinden, und haben das sozusagen dann als Idee mitgenommen.
Erzählt Katrin Stückrath. Sie ist Pfarrerin im nordrhein-westfälischen Lünen und hat vor einigen Jahren eine Doktorarbeit über Bibelgärten geschrieben. Orte, die, wie sie findet, geradezu prädestiniert sind, Menschen aus unterschiedlichen Traditionen und Kulturen zusammenzubringen.
Unsere Gesellschaft ist multikultureller geworden, immer mehr mit den Jahren. Gerade Gärten haben ein ganz großes Potenzial, um niedrigschwellig was gemeinsam zu tun.
2003 hatte die evangelische Kirche zum offiziellen Jahr der Bibel ausgerufen. Viele Gemeinden, die nach einer praktischen Möglichkeit suchten, das Thema irgendwie umzusetzen, griffen die Idee des Bibelgartens auf, besonders in Norddeutschland. Längst hat sich der Trend im gesamten deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Mittlerweile findet man auf der von Katrin Stückrath betriebenen Website bibelgarten.info mehrere hundert Bibelgärten und viele praktische Tipps.
Ich habe auf der Webseite eine schöne Liste mit Literatur zusammengestellt. Ein Standardwerk ist von Michael Zuhari aus Israel, Botanikprofessor Pflanzen der Bibel. Der beschreibt 120 Pflanzen mit Porträts und Bibelstellen und dann kann man sich sehr gut orientieren und daraus auswählen, was können wir denn in unserem Garten mit unseren Möglichkeiten zeigen.
Doch neben der Kenntnis der Bibel und dem Wissen über Garten und Landschaftsbau brauche es noch einiges mehr, damit ein Bibelgarten funktionieren könne, meint Pfarrerin Stückrath.
Am Ende hängt es dann eben doch nicht an denen, die die tollen Ideen haben, sei es Pfarrerin, Pfarrer oder Gartengestalter, sondern es hängt an denjenigen, die sich um die Pflanzen kümmern und den Garten Woche für Woche pflegen.
Verschiedenste Ideen und Kompetenzen müssten also zusammenkommen, so wie in Twiest im niedersächsischen Emsland.
Nächste Station, Twiest.
Wir sind auf dem Twiest, wie man so schön sagt, und befinden uns direkt neben der evangelisch-lutherischen Nazareth-Kirche.
Silke Hirndorf ist Biologin und hat lange in der Heilpflanzenforschung gearbeitet. Die Frau eines Pfarrers wohnt mit ihrem Mann direkt an der Kirche, die von einem Bibelgarten umgeben ist.
Hineinspaziert in den Garten?
Manche der Pflanzen sind nicht explizit in der Bibel erwähnt, haben aber trotzdem eine religiöse Bedeutung.
Das ist ein syrischer Akanthus. Den kennt man eigentlich seltener. Viele Leute kommen hier in den Garten und fragen mich, was habe ich noch nie gesehen?
Der syrische Akanthus wächst bevorzugt in Palästina und beeindruckt vor allem durch seine Blüte.
Das ist wirklich, ja, wunderschön. Und wenn etwas so vollkommen symmetrisch ist, dann steht das für Gottes vollkommene Schöpfung. Und genauso ist die Pflanze eben auch gesehen worden. Sie steht eben in der Kirchenkunst für die Vollkommenheit der Schöpfung, für die Schönheit der Natur.
Oder es gibt Pflanzen, die durch ihre Wirkung eine religiöse Bedeutung bekommen haben.
Wie zum Beispiel die Pfingstrose, die man immer mit Bauerngarten in Verbindung bringt, die aber eigentlich schon aus den Gärten der alten Perser stammt.
Die Pfingstrose, so die verbreitete Ansicht, verdanke ihren Namen daher, dass sie in der Zeit rund um Pfingsten blüht. Tatsächlich ist der Zusammenhang aber ein ganz anderer, wie Silke Hirndorf erklärt.
In den Samenkapseln der Pfingstrose sind Reihen von dunklen Samenkörner. Und die hat man zerstoßen. Und das war bei den alten Persern ein Mittel gegen Stottern. Und das Pfingstfest ist ja schließlich das Fest, die Jünger sprachen mit 1000 Zungen. Und sie bekamen eine Sprachgewandtheit. Das gab ja auch im Prinzip die Droge Pfingstrose den stotternden Menschen. Und so hängt das zusammen.
Nur einige Kilometer weiter wartet in der kleinen emsländischen Stadt Werlte Jens Niermann auf meinen Besuch.
Nächste Station, Werlte.
Er ist in der Gemeinde für den Tourismus verantwortlich. Tatsächlich, meint er, sei ihr Bibelgarten in den letzten Jahren ein richtiger Anziehungspunkt geworden.
Also das Ganze war hier wirklich Ödnis, hier waren Disteln, Dornen und also richtig, wie man sich so das Chaos vorstellt. Müll lag hier rum, kann man sich jetzt heute hier gar nicht mehr vorstellen, wo man die ganze Pracht hier sieht. Ja, und dann wurde es halt so zu diesem Bibelgarten entwickelt und mittlerweile gibt es halt so einen Bibelgartenverein hier, der den Bibelgarten betreut, betreibt.
Das Grundstück gehört der katholischen Kirchgemeinde St. Sixtus. Betrieben wird der Bibelgarten aber von einem separaten Verein, der in verschiedenen Bereichen aufgeteilte Garten beginnt mit dem Paradies, erklärt Jens Niermann, während wir vor einem Feigenbaum stehen.
Da haben wir auch an sehr vielen Pflanzen Schilder angebracht, wo auch dann die entsprechenden Bibelstellen, da haben wir zum Beispiel hier aus dem ersten Buch Mose 3,7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
Wann kann man über Schottersteine, die die Wüste symbolisieren, wandern, um am Ende wieder in einem Blumenparadies mit einem kleinen Teich anzukommen.
Zum Beispiel mit der Seerose, die ja auch so ein bisschen für Auferstehung steht. Jetzt kann man es schon so ein bisschen erkennen, dass die Blüten wieder aufgehen. Dann haben wir hier eine Regenbogenmaschine. Ganz toll.
Vom Emsland geht es in die Hauptstadt.
Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof.
Die Mitarbeiterin des Jüdischen Museums Tanja Petersen erwartet mich in der Michael-Blumenthal-Akademie. In den 2012 eröffneten Räumlichkeiten ist die Pädagogikabteilung des Museums untergebracht. Bis vor etwa 10 Jahren beherbergte das Gebäude den Berliner Blumengroßmarkt. Diese Stadtgeschichte wollte man nutzen, meint Tanja Petersen.
Das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren mit Oberlicht, was hier reindringt. Und wir sehen große, langgestreckte, metallene Plateaus. Und auf diesen Plateaus wachsen verschiedene, unterschiedliche Pflanzen. Manche sind 10 cm hoch, andere sind fast 1,50 hoch.
In der Mitte des Gebäudes ist der sogenannte Garten der Diaspora entstanden. Auch hier geht es darum, dem Besucher mit Hilfe von Pflanzen religiöse Vorstellungen nahezubringen.
Garten der Diaspora meint einmal das, was jüdische Diaspora überall in der Welt mit Bräuchen, Kulturen, also Geschichten der Diaspora ist. Diaspora, botanisch gesehen, ist die Ausbreitung der einzelnen Pflanzen. Das sind die Geschichten wie die Ausläufer der Erdbeere, die Ausläufer der Wegwarte, Pflanzen wie die Pusteblume, die sich mit diesem kleinen Schirm per Wind von A nach B ausbreitet. Das ist Diaspora botanisch gesehen.
Auch hier spielt das Paradies eine Rolle. Was für ein Baum das eigentlich war, von dem Eva die sogenannte verbotene Frucht nahm, steht weder in der Bibel noch in der Tora, erklärt Tanja Petersen.
Trotzdem haben wir in der ganzen christlichen Ikonografie, das bekannte Bild ist ja Dürer mit der blond gelockten Eva, die Adam eine Frucht hinreicht. Und was ist das? Keine Erdbeere, keine Banane? Nee, es ist ein Apfel. Und in der christlichen Überlieferung ist es ein Apfelbaum. Die jüdische Überlieferung geht davon aus, dass es der Granatapfel ist.
Und auch wenn sich das ganz ähnlich anhört, sind es doch ganz unterschiedliche Früchte.
Apfel ist botanisch Malus und ein Rosengewächs, also in die größere Verwandtschaft der Rosengewächse, während der Granatapfel ja diese langen, rötlichen, kelchförmigen Blüten hat und eine ganz andere Verwandtschaftsbeziehung hat.
Ob im Alten oder Neuen Testament, im Juden oder Christentum, die Beschäftigung mit Pflanzen bietet eine neue, andere Perspektive auf den eigenen Glauben, meint Katrin Stückrath, die Betreiberin der Bibelgarten-Website.
Ich wurde gestoßen auf manche biblische Geschichte, die ich vorher nicht beachtet habe. Und ich wurde natürlich auch ganz neu aufmerksam zu diesem Thema, wie haben Menschen der Bibel eigentlich gelebt? Von was haben die gelebt und wie? Und das hilft natürlich auch nochmal zum Verstehen der Texte. Menschen zur Zeit der Bibel hatten immer auch das Thema, wie besiegen wir den Hunger oder wie kommen wir überhaupt an Nahrung? Und diese vielen Geschichten, die um das Thema Brot
Und Saatkreisen von Jesus, das war nicht marginal, sondern das war auch eine Überlebensfrage für die Menschen.
Und außerdem, meint sie, seien Gärten, biblische Gärten, einfach auch schöne Orte, die man einfach gerne besucht.
Klingt entspannend und lehrreich. Dieter Wulff über das Konzept von Bibelgärten. Das war die Sendung Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.